Hallo und herzlich willkommen zurück zur Miniserie Learning From, die im Rahmen des Hurra Hurra Podcasts der Burg-Giebichenstein Kunsthochschule Halle erscheint. Und in dieser Miniserie geht es um das Arbeiten als Gestalterin und Gestalter im ländlichen Raum mit einem Fokus auf Wandel, Transformation, Entwicklung von regionalen Prozessen. Und mit Michael Seelig spreche ich in dieser Episode vor allen Dingen darüber, was es eigentlich für Strukturen braucht, damit man als Gestalter oder Gestalterin gut arbeiten kann und vor allen Dingen wie er, mit der Grünen Werkstatt Wendland dafür diese Bedingung schafft und auch umgesetzt hat und weiterhin umsetzt. Hier geht jetzt auch wieder das Mikrofon. Danke fürs Zuhören. Die Unternehmen, mit denen ihr im Rahmen der Grünen Werkstatt oder eben auch den Designwerkstätten gearbeitet habt, wie ist das aus deiner Perspektive gewesen, die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Unternehmen? Also ich glaube, ich weiß von Völke als einen Betrieb oder eben Werkhaus. Wie haben die darauf reagiert, dass plötzlich junge Designerinnen mit Ideen kommen?
Also beide Firmen haben einen Großteil ihres Nachwuchses in Fragen Marketing digitale Medien oder so über die Grüne Werkstatt akquiriert. Also die haben die Leute abgegriffen, wenn ich das mal so sagen soll.
Das ist doch aber ein toller Effekt.
Es ist eigentlich ein Glücksfall für alle Beteiligten. Das ist eigentlich, was ich vorhin schon einmal sagen wollte. Also es ist ja nicht so, dass sie die selbstständige Arbeit in einem Unternehmen, was in den Staaten im Grunde genommen ist, also im Vordergrund steht, sondern über die reale Begegnung hier vor Ort. Die Leute kommen hierher, lernen die Orte, also lernen den Ort kennen, die Region kennen, die Menschen kennen sozusagen, die Möglichkeiten kennen. Über diese Annäherung sozusagen, ja, passiert genau das. Wir sagen, wow, es ist schön hier, ich bin willkommen und ich finde Arbeit eben auch bei den Firmen, die zu mir passt sozusagen. Und ich bin in den Firmen auch willkommen. Das ist ja auch immer noch eine ganz große Wichtigkeit so. Also sowohl Völkel als auch Werkhaus, als auch Nihonodiska sind eigentlich die Firmen hier im Landkreis, von denen ich weiß, das ist immer die Einschränkung, ja, von denen ich weiß, dass sie viele Menschen, die über die Grüne Werkstatt hier angesiedelt oder sich angesiedelt haben, so.
Wussten die das vorher schon, dass sie den Bedarf haben?
Naja, es sind ja auch die Firmen, die innerhalb der Designcamps mitgewirkt haben, also Fragestellungen eingebracht haben. Die dann von den einzelnen Studierenden immer in kleinen Gruppen auch bearbeitet wurden. Also das ist ja immer ein doppelseitiges Aufeinanderzugehen. Mhm. Und man muss den Firmen wirklich dankbar sein. Ohne ihre Kooperation hätte die Grüne Werkstatt ja nichts bewirken können. Mhm. Ja, also wir haben ja an der Schnittstelle genau gearbeitet. Hochschule, regionale Wirtschaftspartner. Und zwischen diesen beiden Dingen haben wir vermittelt und haben versucht, wie kommt das Wissen aus der Hochschule an die einzelnen Betriebe, also die Innovation der Hochschulen, wie kommt die an die Betriebe und umgedreht, wie kommt das praktische Wissen an die Hochschule? Das ist ja eine Wechselwirkung. Ja? Ja. Und am Ende, wenn es gut gelaufen ist, na ja, dann haben die Leute sich verstanden und es hat gepasst und die jungen Designer haben nach dem Studium dann angefangen, hier zu arbeiten. Also da gibt es x Beispiele.
Ja, und die, aber für die Akquise der Unternehmen für die Designcamps, also wo es darum ging, erstmal überhaupt anzufangen. Ich will an diesem Punkt des Anfangs.
Ja.
Und die Unternehmen davon zu überzeugen oder sie an Bord zu holen für das Experiment, hey, hier kommt eine Gruppe von jungen Designstudierenden und die machen jetzt was, und zwar mit eurem Zeug. Und ihr sollt mitmachen. Oder es wäre schön, würdet ihr mitmachen. Dieser Moment des Überzeugens, des an Bord holens, mir geht es um die Frage des Verständnisses der Firmen für das Experiment, für die Offenheit für den Prozess und aber auch für den Wert von Gestaltung, nicht nur im Sinn von am Ende ist es grün statt blau, sondern dass dann tiefer reingeht.
Also das ist eigentlich der interessanteste Punkt sozusagen bei der ganzen Entwicklung. Wie ist das entstanden? Also eigentlich nur erstmal über persönliche Beziehungen. Mhm. So, das muss man ganz klar, über persönliches Kennenlernen oder Erkenntnis zu den Betriebsleitern. Mhm. Und im Grunde genommen also auch ein bisschen Vertrauensvorschuss, dass das, was da kommt, im Grunde genommen nicht also keine Luftblase ist, ja. Also es gab einen Vertrauensvorschuss, dass das, was wir machen und vorhaben, auch zieht. Und auf der anderen Seite aber auch bei den Firmen eine gewisse Bereitschaft zum Experiment, das auszuprobieren. Mhm. Aber letztlich und endlich waren es eigentlich immer aufgrund von persönlichen Beziehungen, sag ich mal, dass das zustande gekommen ist.
Und diese persönlichen Beziehungen rühren aus beispielsweise dem, was du vorhin gesagt hattest, dem gemeinsamen Engagement im Gorleben-Widerstand, der Regionalentwicklung, wir wollen hier alle zusammen nach vorne gehen. Vielleicht gibt es einen regionalen Wirtschaftsverband, wo alle da sagen, oh, uns fehlen die jungen Leute. Und dann steht Michael Selig auf und sagt, aber ich habe eine Idee. Und alle kennen dich, weil sie dich schätzen. Und deswegen, also mich fragt, wo kommt dieses Vertrauen her, dass man euch da, oder womit wurde der Vertrauenszuschuss vorgestreckt sozusagen? Das ist dann eben auch Charakter und Talent und Kommunikationsfreude.
Ja, kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht.
Die anderen Fragen. Ja, vielleicht ist die Frage auch gar nicht so kompliziert, sondern das ist dann eben dann doch, das hatten wir ja vorhin, als wir uns die Ausstellung angeguckt haben, dass keine Idee vom Himmel fällt, sondern dass alles sich entspinnt und verzwieselt und irgendwie das eine zum anderen kommt und eine Kette von vertrauensvollen Situationen der eigentlich entscheidenden Situation vorausgegangen ist, die diese Entscheidung vielleicht erleichtert hat.
Naja, ich meine, dann muss man natürlich gucken, dass die Arbeit, die der grünen Werkstatt vorausgeht, sozusagen ja eigentlich wichtig ist. Also wir haben ja hier auf dem Hof die kulturelle Landpartie entwickelt. Ne? Da hinten in dem kleinen Häuschen haben wir mit 7 Leuten gesessen und strategisch die kulturelle Landpartie entwickelt. Daraus hat sich ja dieses ganze Kulturevent entwickelt, das heute im Grunde ja zum Leben und Überleben vieler kreativer Menschen hier im Leben ganz entscheidend beiträgt.
Mhm.
Ja?
Wann war das?
Das war 1988, 89.
Ja, das ist eine Weile her. Ja.
So, da und 1990 war sozusagen die erste kulturelle Landpartie, die ersten Wunderpunkte, die als strategisches Event die Wunden und die wunderbaren Punkte in dieser Region zu zeigen und dem Publikum eben zu erschließen, haben 1990 erstmalig gestartet. Und dann gibt es natürlich dazu begleitende Umstände. So, ja, so die eine der begleitenden Umstände war, dass mit Beginn 1990 wir eine Fahnenausstellung aus allen Wolken textile Zeichen in der Landschaft, so hieß die Ausstellung, gemeinschaftlich eben entwickelt haben. Mit 25 Künstlern aus der DDR und 25 Künstlern aus der Bundesrepublik. Und dadurch, dass diese Ausstellung, die Fahnenausstellung aus allen Wolken so umstritten war, hatten wir einen unwahrscheinlichen medialen Erfolg. Natürlich über Zerstörung und Auseinandersetzung und wirklich heftige Kritik von allen Seiten, aber mit einer Medienkampagne, Anzeigen hier, Anzeigen da und Berichterstattung in allen Zeitungen Norddeutschlands, im Fernsehen, im Rundfunk, NDR, ohne Pause, jeden Tag im Grunde genommen, hätte ich fast gesagt, also über die 12 Tage, Abrissverfügung, die mir dann erstellt wurde. Aber dieses mediale Interesse hat natürlich dazu geführt, dass wir am Ende wirklich ein großes Publikum hier begrüßen durften, weil die haben gesagt, was ist da los?
Also diese Barbara Streisand-Effekt, ne?
Diese Verrückten, das muss man ja wirklich mal angucken. Und ja. Von da ist es, also von einem Tag auf den anderen war die kulturelle Landpartie Identifikationsobjekt für die Kulturschaffenden und Künstler. So, das ist unsere Ausstellung. Und auf der anderen Seite ein großer medialer Erfolg sozusagen, den wir hätten nie bezahlen können. Also wenn man das irgendwie hätte anstreben wollen, wäre das gar nicht gegangen. Aber es gab ja da noch keine sozialen Medien. Also das musste ja alles über traditionelle Medien sozusagen passieren.
Und ist es so, du hast gesagt, das war eine strategische Entscheidung, das alles zu machen.
Ja.
Was war die Strategie? Also was war das Ziel dahinter?
Das Ziel war im Grunde genommen, die Wunden und die wunderbaren Punkte der Region einem Publikum zu erschließen und über diese Fragestellung oder diese Aktivität allen Menschen, die sich dafür interessieren, zu zeigen, was soll denn hier eigentlich kaputt gemacht werden? Warum sind wir denn so verrückt und so widerständig? Worum geht es da eigentlich? Und das zu transportieren, indem man eben passende Bilder schafft, die genau diese Fragestellung eben symbolisieren. Das war das Ziel.
Ja. Und gut, aber das heißt sozusagen, genau das sind ja diese Vorstufen zu dem, also es ist einfach eben dieser lange Prozess, der jetzt eben dahin geführt hat, wo es eben nicht nur um die sagen wir mal Gesellschaftlichkeit geht, sondern um die Wertschöpfung, Wirtschaftliches. Das ist eben, also wo dann eben auch die Überalterung herkommt. Ihr wart ja damals alle, sagen wir mal so um die 30 bis 40, ne? Wenn du sagst so in den späten 80ern und frühen 90ern und jetzt, du hast es vorhin selber gesagt, 82, das ist ein, da ändert sich ja auch ein bisschen, die Welt ändert, trifft Entscheidungen, aber auch die, vielleicht auch deine oder eure oder Ansätze oder Wünsche ändern sich ja da an der Stelle mit. Würdest du sagen, es gibt Sachen, die welche Sachen sind es, die noch deutlich länger brauchen, sie zu entwickeln, wo du merkst, dafür sind meine Hände einfach zu kurz, dafür braucht es noch 2-3 Generationen, bis sie geschafft sind, ne, weil du arbeitest schon so lange daran, aber es gibt die Aufgabe ist aber größer, gerade wenn du diese Strecke aufmachst. Es fängt bei der Beginn Gorleben-Widerstand, kulturelle Landpartie fängt an, Grüne Werkstatt als nochmal eine andere Plattform, um Sachen zu machen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsentwicklung. Was sind die nächsten Steps, die du so siehst, die vor der Tür stehen?
Da kann ich ja nur sagen, mein Traum, von der weiteren Entwicklung wäre, dass das, was mit dem Gorleben-Widerstand erreicht wurde, sich manifestiert in einer Region Nachhaltigkeit. Und dass es uns gelingt, diese Ideen mit realen, lebendigen Beispielen zu untermauern und einfach mit guten Beispielen einfach auch zu zeigen, die Welt kann funktionieren, wenn man denn nachhaltig im Grunde genommen mit ihr umgeht.
Ja.
So. Und ich glaube, in vielen Bereichen zeigt sich das ja hier schon. Aber da ist vielleicht noch viel Luft nach oben.
Merkst du so eine, sag mal so alles, was so Richtung so Klimawandel geht, das ist eine große Fläche, die hier ist. Was ist mit Regen? Wie geht das? Da kommt der Hahn angelaufen. Gibt es noch, spielt das nochmal separat eine Rolle? Also ich stelle mir das so vor, das ist ja keine Stadt, also geht die mit Grundwasser um? Gibt es da irgendwie so Themen, die wo vielleicht das Design eher noch viel oder generell die Bestrebung von allen eher hingehen muss, sagen, hey, wir müssen hier eigentlich nochmal agrikulturell ganz anders rangehen?
Naja, ich hatte es vorhin gesagt, also hier denke ich, in der Region zeigen sich alle gesellschaftlichen Probleme im Mikrokosmos, aber so, dass man sie persönlich auch angreifen kann und muss. Also du hast im Grunde die agierenden Persönlichkeiten oder die agierenden Personen, auf der einen und auf der anderen Seite. Und du hast das Konfliktpotenzial, das gesellschaftliche Konfliktpotenzial als Person dir gegenüber und nicht als abstrakte Formulierung, Klimawandel, sondern du hast im Grunde genommen die Personen, die genau das verursachen.
Oder davon betroffen sind.
So, und wo alle davon betroffen sind. Und dieses Konfliktpotenzial trifft hier im Landkreis aber mit aller Härte aufeinander. Also es ist natürlich die landwirtschaftliche Entwicklung, ja, und alles, was damit zu tun hat. Der Bauernwiderstand, der jetzt also hier mit den großen Treckern auffährt und ganz radikal sozusagen also gegen den Naturschutz auffährt und alle Auflagen für Hirngespinste hält und den Klimawandel sozusagen als ein Hirngespinst beschreibt, wenn ich das mal so sage, und sie eigentlich nur ein Ziel haben, große Fläche und work as usual, ja, so, also alles weiter wie bisher. Und dabei im Grunde genommen die eigenen Lebensgrundlagen also ganz massiv zerstören. Und da brauche ich nur vom Hof zu gehen auf den nächsten Acker und da sehe ich, was passiert. Also du hast hier die Fragestellung und die Auseinandersetzung direkt, unmittelbar, greifbar, und du kannst sagen, das ist der und es ist nicht abstrakt irgendwas. Ja,
das ist interessant und das fällt nochmal auf diese die Fragestellung, die ich so all unseren oder all meinen Gesprächspartnern stelle, ist, jetzt gehen wir mal davon, also weil du, das ist ein wichtiger Punkt, dass es real ist, das ist angreifbar, das ist tangible, also begreifbar, und du kannst ohne groß denken sehen, also begreifen ist relativ nah dran. Und ich gehe ja von der Fragestellung mit aus, wie müsste denn, oder anders, ich als Designlehrender, der sich, und ich besetze mich mit Designausbildung und Designlernen und Lehren irgendwie auseinander, glaube ja, dass wir, und das haben wir jetzt eben auch in dem Gespräch und eben auch, wenn man sich genau anguckt, was ihr hier macht, eigentlich belegt, wie stark Design eigentlich Einfluss nehmen kann, glaube ich aber, dass das Designstudium, so wie es jetzt aufgestellt ist, bestimmte Sachen nicht abbilden kann, weil es nämlich in einem städtischen, urbanen Milieu gelehrt und gelernt wird von Menschen aus einem städtisch-urbanen Milieu. Ich glaube nicht, aus was ich so feststelle, dass alle, die Design studieren, aus Städten kommen, ganz im Gegenteil, die kommen von überall her, aber werden dann sozusagen in der Stadt mit Design sozialisiert. So, also glaube ich, dass es eigentlich der ländliche Raum oder ländlichen Räume nochmal einen viel stärkeren Fokus im Designstudium brauchen. Und ich behaupte, wenn es einen Masterstudiengang oder überhaupt einen Studiengang geben würde, der sich explizit mit den Transformations- und Wirkprozessen von Gestaltung im ländlichen Raum auseinandersetzt, der Beitrag vergrößert würde, die Transformation vielleicht ein Stück schneller gehen würde, weil wir haben ja eigentlich keine Zeit, obwohl wir wissen, alle Prozesse dauern lange, aber wir müssen uns beeilen. Und was glaubst du, wäre denn in so einem, also A, würdest du es unterschreiben in gewisser Weise, dass es sowas braucht, und zweitens, was wären denn deiner Meinung nach, du warst ja selber Lehrer, du weißt es ja, was wären Lerninhalte, die vielleicht so noch gar nicht, an die man noch gar nicht gedacht hat, in so einer Gestaltung eines neuen Gestaltungsstudiengangs?
Also,
lange Frage, ich weiß.
Ich denke, dass zunächst mal die universitäre Ausbildung ja eher so abstrakt ist, denke ich mal. Also, so wie ich das bisher erlebt habe, also der Professor denkt sich eine Fragestellung aus und konfrontiert damit die Studierenden. Und ich bin eher der praktische Typ und sage, gelingt es uns, die Region zum Campus zu machen?
Also das stimmt, ist Region das, als Campus.
Ja. Das ist die Idee für uns als grüne Werkstatt. Region als Campus. Und die Studierenden im Grunde genommen für eine gewisse Zeit hier auf den Hof.
Das haben die Hühner.
Ich weiß nicht, was los ist. Also die Studierenden für eine gewisse Zeit hier einen Aufenthalt auf dem Land zu ermöglichen, dass sie eigentlich ihr Thema, mit dem sie, an dem sie studieren wollen, das wird ihnen auf die Füße fallen. Mhm. Also du brauchst nur für eine gewisse Zeit hier zu sein und dann.
Du siehst es schon.
Ja, natürlich. Dann wird also alle denen, wird irgendeine Fragestellung, die sie besonders interessiert, auf die Füße fallen. Und was kann dir besser passieren, als wenn Menschen im Grunde genommen das studieren und daran studieren, was sie wirklich interessiert. Mhm. Und daran wachsen. Und dann aber auch, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, zur Lösung mit ihren Ideen auch beitragen können und die Möglichkeit haben, auch diese wirklich umzusetzen. Also, dass das nicht luftleer und blutleer ist, sondern dass das Studium real eingebunden ist an den Fragestellungen der Region und wirklich zu Lösungen beiträgt. Mhm. Und da denke ich mir, dass die Idee von Region als, oh, jetzt muss ich da hin, Entschuldigung. Ja, da muss ich einmal hin.
Hat der Hahn sich komisch? Ja. Mhm. Der hört auf dich, Michael. Jetzt kommt er zu uns, na toll.
Okay.
Du hast gesagt, dass die Region als Campus vor allen Dingen die Möglichkeit hat, Wirkung direkt vor Ort zu spüren, zu sehen, dass es funktioniert, dass man es ausprobieren kann und machen kann.
Also wären jetzt ein Studienaufenthalt für Studenten möglich gewesen, also als es jetzt im Frühjahr so geregnet hat, ja, und sich überall auf den Feldern Wasserflächen gebildet haben, ja, dann sage ich mir, aha, worauf kommt es an? Dass das Wasser zurückgehalten wird, dass man im Grunde genommen ein System entwickelt, wie kann ich das Regenwasser in der Fläche halten und wie kann ich es dann zur Bewässerung nutzen, wo wirklich neue Systeme sich ausgedacht werden müssen. Also das liegt so auf der Hand, dass man ja genau weiß, jetzt ist 14 Tage Sonne und alles ist wieder trocken und jetzt wird das eiszeitliche Grundwasser wieder ausgepumpt und mit Energieaufwand auf den Feldern verspritzt sozusagen. Also Landwirtschaft hier in diesem Raum funktioniert nur mit Wasser und Kunstdünger und großem Energieeinsatz. Also eigentlich eine Region, auf der Landwirtschaft eigentlich gar nicht so funktionieren kann, sondern es funktioniert wirklich nur mit großem Einsatz von Technik und Ressourcen, ja. Und wenn man das einmal erlebt, dann kommt man auch auf Ideen, die einfach an den Grundlagen und an den Grundfragestellungen im Grunde genommen arbeiten.
Ja. Würdest du sagen, dass wir ja im Design ganz oft im Innovationsgeschäft tätig sind? Ne? Jetzt beschreibst du ja aber eigentlich etwas, das mir einfällt, als du das beschrieben hast, du hast dieses Feld und da steht das Wasser, da würde man noch aber eigentlich auf eine eher auf Disnovation oder auf Renovation setzen, nämlich zu sagen, okay, sorry, lass doch mal bitte einen Kanal ziehen und irgendwo Zisternen anlegen. Also, wo man gar nicht mehr mega auf die Technologie abzielt, sondern auf sehr basale, bereits lang vorindustriell erprobte Konzepte zurückgreift. Ne? Also ist da nicht vielleicht dann doch die Aufgabe der Designerinnen und Designer, genau hinzugucken, was hat sich irgendwann mal erprobt, was müssen wir überdenken, und das jetzt der Punkt ist eigentlich eher Technologiefokussierung zu überdenken, wenn man hier ganz vor Ort, ganz begreifbar wieder auf Probleme stößt.
Um zu diesen Fragestellungen und Lösungsansätzen zu kommen, bedarf es ja nicht des Literaturstudiums, sondern einer emotionalen Anbindung. Auf irgendeine Art und Weise musst du ja emotional davon angesprochen werden, dass es notwendig ist, genau diese Fragestellung zu bearbeiten.
Ja.
Und dass viele Dinge, die also früher gemacht wurden, sinnvoll waren, liegt ja auf der Hand. So. Und viele Sachen sind einfach durch die guten Möglichkeiten des Erdöls und aller ihrer Folgen sozusagen, sind einfach verloren gegangen. So, also es bedarf wirklich der Innovation, nicht wie kommen wir zurück, sondern wie gehen wir heute damit um und wie können wir das heute im Grunde genommen also neu organisieren, und zwar zeitgemäß organisieren. Und, und wenn man gerade an diesem Wasserproblem jetzt nochmal daran anknüpft, dann muss man natürlich fragen, wie kriege ich das dann, wie kriege ich die Verteilung hin, ja, ohne weiterhin Verbrennungsmotoren einzusetzen, also mit nachhaltigen Strukturen im Grunde, die müssen völlig neu entwickelt werden, weil es ist nun mal eine große Fläche und da muss man wirklich ganz neu denken.
Ja, und wenn du gerade diese emotionale Anbindung, von der du gerade sprichst, die ist tatsächlich nur durch ein Vorortsein möglich.
Richtig.
Muss es permanent vor Ort sein oder ist ein temporäres Vorortsein von?
Temporäres Vorortsein.
Reicht aus?
Ja.
Okay.
Und? Also, gewisse Zeit, also es braucht natürlich, um Beziehungen aufzubauen und vor allen Dingen emotionale Beziehungen aufzubauen, brauchst du eine gewisse Zeit. Das tut sich nicht von heute auf morgen. Also die Liebe auf den ersten Blick, das finde ich mal, will ich mal ein bisschen zurückstellen. So, das gibt's auch, aber ich glaube, es bedarf einer gewissen Zeit, um wirklich emotionale Bindungen aufzubauen. Das merken wir ja auch bei den Designcamps sozusagen oder bei den Folgen des Designcamps. Es braucht Zeit, dass die Leute sich erinnern und sagen, oh, da war es doch schön. Und ich habe ja diese Beispiele aufgeschrieben, ja, wo Leute völlig nach dem Studium sich erinnern, ja, wo ist unser Platz auf der Welt? Da waren wir doch mal, wo wir dann noch mal hinfahren, gucken wir doch mal und so.
Und, ja, und das ist diese emotionale Anbindung.
Ja.
Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Das ist ein, dass es das genau braucht, zur richtigen Lebenszeit am richtigen Ort gewesen zu sein.
Ja.
Dort. Diese, du hast es Offenheit, Willkommenheit, Willkommensein. Das ist schon sehr, sehr, schon sehr klug. Was würdest du denn sagen, ist denn eine Qualifikation, die über die emotionale, also die emotionale Anbindung ist vielleicht eine Grundlage. Aber welche Qualifikation auf einer fachlichen, wie vielleicht auch auf einer charakterlichen, ist nötig, die vielleicht eine Studentin, ein Student aus so einem neuen Studiengang, der sich wirklich mit einer regionalen Transformation der Gestaltung auseinandersetzt, mit rausholt? Was hat er dann am Ende? Damit er, ich sag mal, vielleicht auch von dir ganz nutznießerisch gesprochen, damit der hier gut funktioniert, damit der hier richtig, damit ich den hier sofort installieren kann, was muss denn der eigentlich in seinem Koffer drin haben?
Also eine richtig gute Portion Kommunikationstalent.
Mhm.
Also mit Offenheit an Fragestellungen heranzugehen. So. Also wir haben ja immer wieder auch bei den Designcamps erlebt, dass die Fragestellung von den Betriebsleitern eine Fragestellung war, am Beispiel jetzt Bustrow und Museum, sage ich das mal, wir brauchen einen neuen Flyer. Und dann in dem Prozess deutlich wurde, ne, ihr braucht keinen neuen Flyer, sondern ihr braucht eine neue Denke für euren Schatz, den ihr auf dem Boden habt. Ja, und diesen Schatz, den ihr auf dem Boden hütet, das ist eigentlich euer eigentliches Problem. Und wie kriegen wir diesen Schatz sichtbar gemacht? Und wenn wir das schaffen, sozusagen, den Schatz auf eurem Boden sichtbar zu machen, dann haben wir auch das Problem gelöst, was ihr eigentlich habt, zu wenig Besucher. Also wir müssen den Schatz erschließen und nicht kommunikativen Blödsinn verfassen, indem wir noch einen Flyer drucken, ja, der irgendwo in der Ecke liegt und keinen interessiert. Sondern wir müssen mit den Objekten und dem Schatz, den ihr habt, den müssen wir unter die Leute bringen. Also das war jetzt die Transformation, sag ich, der Gedanken mit dem Austausch mit dem Museum Wustrow.
Und da siehst du sozusagen da auf das Museum einzuwirken, sie zu verstehen, denen das zu erklären, sie darauf hinzuweisen, was sie eigentlich haben, um dann sie auf die Seite zu ziehen, um dann zu sagen, okay, und jetzt machen wir das mal ein bisschen anders, vertraut uns mal. Also Kommunikation eigentlich als vertrauensbildende Maßnahme.
Ja. Naja, und also auch die Möglichkeit, also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, die Möglichkeit, die Dinge wirklich in der Tiefe zu hinterfragen. Mhm. Also sich nicht von vordergründigen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Also von
in der Tiefe hinterfragen ist doch genau richtig, ja.
Sondern sie müssen also weitergehen, Fragestellungen immer weiter bohren, so. Und das haben wir in allen Designcamps mit allen egal welche erlebt, sozusagen, dass die erste formulierte Frage, die eigentlich untersucht werden soll, eigentlich nie die Frage war, die eigentlich zur Lösung beigetragen hat, sondern es war immer aus Sicht der Betriebsleiter oder aus Sicht der Unternehmen war das Tagesgeschäft oder das, was ihnen auf der Seele gebrannt hat. Aber das Problem lag viel tiefer.
Ja.
Und die Analyse sozusagen dieser, des tiefer liegenden Problems. Also das ist eigentlich die Designkompetenz, die erforderlich ist, so.
Ja, und dann vielleicht da an der Stelle auch das Zulassen, dass es ein Prozess ist. Also das, ich sage mal, der Ingenieur, der denkt von A nach B im kürzesten Weg, und ein Designer startet bei A und vermutet ein B.
Ja.
Aber das ist sehr unscharf, das ist im Nebel. Er weiß, da hinten ist irgendwas, aber ob das ein B, ein K, ein F oder eine Blume ist, das ist erstmal noch gar nicht wichtig, sondern da ist was. Und was es aber sein wird, wird der Weg dahin eigentlich deutlich machen, klar machen. Und ich glaube, da ist es vielleicht eben nicht nur eine Kommunikation mit anderen, sondern vielleicht auch eine Kommunikation des eigenen Handelns. Also eine Art Erklären, da was man da tut. Ne? Und da fragte ich vorhin nach den, sag jetzt mal, anfänglichen Widerständigkeiten der Unternehmen, weil wenn noch niemand da war, um Design denen in dieser Tiefe, wie wir es gerade beschreiben, in der Wirksamkeit, den vielen Fragezeichen, die noch an die Fragestellung rangeklebt werden, die sozusagen schon mal erklärt hat, dann würde ja das Unternehmen eigentlich sagen, um Gottes Willen, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf diese tiefen psychologische Analyse von meinen Sachen. Vielleicht waren die gar nicht, wussten, war das ganz gut sogar, dass die das gar nicht wussten, dass solche tiefen Fragestellungen gestellt werden, weil die ja eigentlich wirklich eher den Flyer wollten.
Ja, also ich meine, unsere Erfahrung ist ja auch, dass Unternehmen nicht bereit sind, einzusteigen, wenn sie keinen unmittelbaren Erfolg sehen.
Ja.
So, und dann kommt natürlich dann die Analyse und dann gehen die Fragestellungen tiefer und dann gehen die Unternehmen auch nicht mit, weil es ist ihnen einfach zu lästig und sie sehen keinen unmittelbaren Erfolg sozusagen zur Lösung ihrer eigentlichen Fragestellung.
Ja.
Das erfordert natürlich von beiden Seiten eine gewisse Offenheit. Ja? Und ob das immer gelingt, ist natürlich die Frage dabei. Aber unsere Erfahrung ist, wenn es gelingt, ist es einfach für alle Beteiligten richtig erfolgreich.
Ja, oder toll ist, dass ihr es einmal gemacht habt, um von vornherein jetzt sagen zu können, oder wir lernen jetzt ja alle sozusagen von eurem Prozess an der Stelle mit, es dauert. Andersrum, ihr schon im Briefing, Leute, das kann sein, dass es dauert, dass es nicht genau das wird, was ihr wollt. Und vielleicht ist genau das auch, was du vorhin meintest, als ihr auf die Spiel- und Lerndesigner zugegangen seid. Und die gesagt haben, nee, wir machen keine Produktentwicklung für andere. Weil genau diese doofen Frage, eigentlich sehr guten, tiefgreifenderen Fragestellungen immer kommen. Und die Erfahrung ist, dass das dann eben nicht zu der produktentwickelnden Lösung führt, sondern eigentlich erstmal, weil es viele Fragen aufmacht. Und die Dauer dieser Prozesse, die dann, also ne, man kommt nicht in einem Semesterzeitraum von Briefing zu abgegebenen Produktentwicklung, wenn man gut gestaltet oder wenn man als Designer ordentlich arbeitet, weil da kommt man dann zu nur noch mehr Fragestellungen bis dahin. Und deswegen werden ja solche Anfragen oft nicht abgewehrt, das ist das völlig falsche Wort, ja, aber eher eben erstmal nach hinten gestellt, weil man weiß, okay, das müssen dann andere machen. Das ist nicht die Aufgabe des Studiums, sondern eher anzuerkennen, okay, ihr wollt noch ein paar Fragezeichen und vielleicht dann die richtigeren, dann seid ihr bei uns an der richtigen Stelle, aber wir können es euch mit einem Plan, das Fragezeichen mit einem Plan geben. So. Und ich gucke nochmal auf meinen Zettel. Denkst du, dass diese Frage würde ich gerne noch stellen. Kannst du, soweit du es weißt, benennen, wo Design oder vielleicht auch eben durch eure Design-Camps und durch die grüne Werkstatt wirklich zu einer wirklichen Wertschöpfungssteigerung bei Unternehmen geführt hat? Also nicht bei den Designerinnen selbst, die Gestaltungsdienstleistung erbringen, sondern bei den dann hier vor Ort nutznießenden Partnern.
Naja, es gibt Beispiele. Das beste Beispiel ist, glaube ich, das Beispiel von Völkel, wo hier im Design Camp diese kleinen Flaschen entwickelt wurden, die dann dazu geführt haben, dass Völkel dieses Flaschensystem eingeführt hat, das System mit den farbigen Deckeln eingeführt hat. Die Farbe entspricht immer der Farbe des Saftes. Mhm. Und dass dieses Produkt von der Firma dann wirklich konsequent entwickelt wurde. Also hier gab es sozusagen Pitching mit dem Produkt und erste Konzepte, aber das erforderte bei der Firma wirklich die Einführung eines ganz neuen Glassystems, ganz neuen Deckelsystems sozusagen. Also da war wirklich noch Entwicklungsarbeit. Die Firma hat es dann in die eigenen Hände genommen und hat dann die Produktidee wirklich in eigener Regie weiterentwickelt und in den Markt gebracht. Mhm. Und das Produkt war erfolgreich.
Eben, genau.
Ja, also das ist, glaube ich, das Entscheidende dabei. Also dieses kleine Smoothie-Produkt mit den unterschiedlichen Aufgaben. Ein Produkt morgens, ein Smoothie zum Aufwachen, ein mittags, ein zum Sattmachen und abends ein
Schlummer-Smoothie.
Ja, Schlummer-Smoothie. Also das war die Idee von Stefan Völkel. So, und die hat sich umgesetzt und ist von der Firma dann eigenständig in eigener Regie sozusagen weiterentwickelt worden. Also das wäre ein Beispiel. Die anderen Beispiele wären eher auf der Ebene, dass bei Werkhaus die Idee von einem Designer, also von Jirka, sozusagen komplett eigenständig weiterentwickelt wurde. Er hatte dann eine kleine Anstellung und konnte dann die Produktidee, die sie im Designcamp entwickelt haben, weiter bis zur Marktreife, bis zum Katalog, bis zum Auftauchen als Produkt im verkaufbares Produkt hat er eigenständig unter der Regie weiterentwickelt. Das hat dazu geführt, dass er sich mit der Firma so identifiziert hat, dass er jetzt Büroleiter bei Destination geworden ist, ne? Und hier Familie hat und kleine Kinder und so weiter.
Ja.
Also es sind alles Prozesse, die dauern und die nicht vom Himmel fallen.
Ja. Super, Michael. Ich danke dir.
Gerne. Also nicht nur reden, auch machen.
Ja, ich weiß.
Die Idee, Region als Campus treibt uns um. Mhm. Dazu haben wir mehrfach auch Konferenzen mit Professoren durchgeführt. wo Professoren aus unterschiedlichen Hochschulen sich hier getroffen haben und einfach an der Idee weitergearbeitet haben, wo wäre unser Ansatz, wie können wir das miteinander. Also, und diese Idee läuft eigentlich nach wie vor gut. Ich habe mal zusammengetragen, wie viele Professoren Lüchow-Dannenberg mit den Herausforderungen der unterschiedlichsten Art bis hin zur zeitgenössischen Lyrik sozusagen sich auseinandersetzen. Und es ist eine Fülle. Es ist wirklich eine Riesenfülle von Studenten, die hier regelmäßig in den Landkreis kommen zu Exkursionen und sich mit Fragestellungen der ganzen unterschiedlichen Art hier auseinandersetzen und dann zum Semesterinhalt haben oder zum Kurzaufenthalt oder ganz unterschiedliche Architekten. Mhm. Und ja, also jetzt war gerade eine Gruppe von Architekten hier. Wunderbares Projekt. Der Professor hat im Landkreis ein Haus gekauft und möchte das zum Studienort, also zum ländlichen Studienort entwickeln. Super toll. Und die Aufgabe für die Studenten, 25 Studierenden, ist, den Entwurfsprozess für dieses Objekt als Semesteraufgabe zu bewerkstelligen. Und dafür sind sie jetzt hier.
Und gucken sich an, wie es andere Leute gemacht
haben. Eine Woche rumgereist und haben sich alle Kulturprojekte angeguckt, um zu sehen, wie bettet sich das, was wir jetzt planen sollen, in die Region und in die Kulturszene der Region, wie bettet sich das ein? Oder wie könnten wir das einbetten? Sag ich, das ist ja genau der Ansatz. Ist das nicht toll, dass sich sowas entwickelt hat, ohne dass ich irgendeinen Beitrag hatte, ohne dass ich den Professor vorher kannte, sondern dass er von sich aus im Grunde genommen diese Projektidee entwickelt hat. Also die waren hier, ich habe ihnen den Vortrag gezeigt und versucht im Grunde genommen auch klarzumachen, ihr seid hier willkommen, es gibt viele Probleme und Herausforderungen.
Wie ist das mit der Region als Campus? Wie ist da der Stand?
Region als Campus lebt, so wie ich es eben beschrieben habe, in dem wirklich eine ganze Reihe von Professoren immer wieder mit ihren Studierenden hierher kommen, Exkursionen machen, Fragestellungen der Region bearbeiten als Semesterprojekt oder vielfach dann eben auch als Bachelorprojekt oder Masterprojekt sich daraus entwickeln. Und eigentlich Region als Campus ohne unser Tun eigentlich zu einem ganz lebendigen Projekt geworden ist, so würde ich das sagen. Was uns fehlt, ist natürlich, dass das irgendwie eine feste Struktur kriegt. Also das ist alles zufällig, personal von irgendwelchen Personen abhängig und ihren Agieren. Und natürlich hätten wir gerne, dass es da eine Struktur gibt, die verlässlich im Grunde Hochschulen mit den Fragestellungen der Region und den der unterschiedlichen Fragestellungen der Region einfach konfrontiert und diese für die Professoren auch erschließt und sie unterstützt sozusagen. Und damit im Grunde genommen auch weitere Hochschulpartner gewonnen werden können, die sich eben mit den Fragestellungen der Region auseinandersetzen. Und unsere These dabei ist, meine These ist, wenn die Studierenden einmal hier sind und eben diese emotionale Bindung an die Region auf irgendeine Art und Weise geknüpft haben, dann wird sich daraus das entwickeln, was wir vorhaben, dass wir junge Leute früher oder später hier begrüßen dürfen und sagen, schön, dass du kommst, dass dein Platz hier ist, wir machen dir die Türen auf, alles gut.
Das war der zweite Teil der Folge Learning from Michael Selig aus dem Wendland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hört gerne in die anderen Folgen rein. Freut euch auf die nächste Folge, die hier erscheint, auch wieder zweigeteilt. Diesmal mit Claudia Munschig, die beim Branchenverband der Kultur- und Kreativwirtschaft in Sachsen arbeitet und dort vor allen Dingen Kreativschaffende und Designerinnen und Designer darin berät, wirtschaftlich gut arbeiten zu können in den ländlichen Räumen. Bis dahin, alles Weitere steht unten in den Shownotes. Viele Links. Bis bald.